Glory, glory. Was für ein Statement. Ich entscheide mich heute, dass ich und mein ganzes Haus am Herr Jesus Christus dienen. Ist das nicht der Hammer? Halleluja! Es ist so gut, dass du heute Morgen da bist. Weil Gott wird direkt in unsere Herzen hineinreden. Weil unser Gott ist ein Gott von der Offenbarung. Wir wüssten nichts von ihm, wenn er uns nicht von sich erzählt hätte. Stimmt's? Also, er ist ein Gott von der Offenbarung und er wird sich heute Morgen offenbaren in deinem Herz. Amen. Und wir wollen jetzt noch mal ganz im Speziellen den Heiligen Geist einladen. Wir wollen das erfahren, wie die Herrlichkeit Gottes sich einfach noch mal senkt auf uns runter. Und das mit dem Licht, ja. Ein bisschen dunkler ist gut, allerdings ist nachher für die Online-Hörer nicht mehr so hell da vorne. Außer ich fange an zu leuchten. Aber lass uns den Heiligen Geist im Speziellen einmal einladen. Wir danken dir, Vater im Himmel. Wir danken dir, Jesus Christus. Und wir danken dir, Heiliger Geist. Weil du bist der Geist, der Offenbarung schafft. Halleluja. Land du in unseren Herzen. Setz du dich jetzt einfach auch auf die Gemeinschaft, auf die Versammlung. Du bist herzlich willkommen, Heiliger Geist. Wir lieben dich. Ja, wir sprechen da den vollen Segen in jede Stube, jedes Büro, wo das geschaut wird, gehört wird. Der Geist Gottes soll uns ganz erfüllen. Halleluja. So ein Privileg dürfen das Kind von Gott sein. Halleluja. Samuel, darfst du dir ein bisschen mehr Licht auf die Bühne geben? Danke für die kurze Gnadenzeit. Ja, Folie gibt es nicht heute, leider. Weil mal eine gibt es, die sehen wir schon. Aber es gibt nicht mehr. Ja, wir haben ja so viele Feste, Hochzeit, Taufen etc. etc. Ich bin einfach nicht mehr dazugekommen. Aber wir bleiben beim Thema Matthäus 5,14, wo Jesus Christus sagt zu dir: Du bist ein Licht. Halleluja. Und ein Licht, das auf einem Berg oben ist, kann nicht verborgen sein. Könnt ihr euch erinnern, haben wir viermal jetzt schon darüber gehört, viermal das studiert. Wir haben über Christotes gehört, Christotes, die Freundlichkeit. Wer hat es schon anwenden mit Erfolg? Wow, so viel. Nein, komm jetzt. Ehrlich, nur so wenig. Nein, ich kann nicht sein. Streck mal richtig auf. Wir müssen auch nicht wieder Schule fühlen. Ihr zeigt auf Gott. Ihr sagt, er hat mir geholfen. Das heisst aufstrecken. Oder in der Schule heisst es halt, er wird mir helfen, wenn ich dann dran komme. Also, Christotes, ich glaube, ihr habt sicher eure Erfahrungen gemacht. Ich habe es x-fach angewendet, auch in meiner Familie. Und ich habe starke Zeugnisse gehört. Hat auch mit Hingabe zu tun. Ich will so reagieren, aber ich reagiere Christotes. Freundlichkeit. Und das bedeutet, ich bin ein Licht für Jesus Christus. Heute wollen wir das Thema weiter anschauen. Du bist ein Licht, aber mit einem verlagerten Schwerpunkt. Und zwar geht es um Hingabe. Der Wert der ganzen Hingabe. Oder man könnte ja sagen, der Wert von einem ungeteilten Herz. Besonders im Alten Testament, wenn es um Könige geht, dann werden Könige an einem Kriterium bewertet. Und das eine Kriterium ist ihr Herz. Es geht nicht um ihre Taten, die werden auch erwähnt, aber von ihren Taten werden Rückschlüsse gemacht auf ihr Herz. Und dann heisst es, er hat dem Herr dient, aber nicht wie sein Vater der David mit einem ungeteilten Herz. Er hat dem Herr dient, aber nicht mit einem ungeteilten Herz. Oder es heisst, er hat Gott dient wie sein Vater David mit einem ungeteilten Herz. Wow, ist der Hammer, hä? Und bei uns im Mannen-WC, wo die einen von euch nie werden sehen, haben wir eine kleine Grafik aufgemacht mit verschiedenen Christenfischli. Ja. Haben die das auch bekommen? Wow. Ich habe es eben noch nie gesehen, siehst du? Das ist, spricht ja für mich, dass ich die richtige Tür verwünsche. Auf alle Fälle, dort hat es ein Fischli, der geteilte Fisch. Und das ist dann einfach ein schöner Fisch, aber in der Mitte eben angeschnitten. Und das ist eben das geteilte Herz. Und das geteilte Herz ist etwas, was sich durch die ganze Weltgeschichte durchzieht. In jeder Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Freunden, aber auch zwischen Mensch und Gott. Und überall dort, wo das Herz anfängt, geteilt werden, wird es schwierig. Und überall, wo das Herz eins ist, wo das wirklich ein Herz ist, eine Hingabe, ein Fokus, dort fließt der Segen. Also, es geht im Grunde genommen darum, dass du und ich ein ungeteiltes Herz Gott gegenüber haben. Und über das wollen wir mehr erfahren. Ich will euch eine Vision geben, eine Vision aus Jesaja 32. Ich finde das überall in der Bibel. Jesaja 32 ist jetzt auch gerade meine Lieblingsstelle. Darum gehört ihr die. Es ist eine Vision, was passiert, wenn Gott regiert. Für mich ist das Grösste, wenn ich an einen Ort ankomme, einen Menschen treffe, eine Familie treffe, ein Kind, einen alten, einen jungen Mensch, Frau oder Mann, und ich stelle fest, Jesus Christus regiert in dem Menschen. Dann kommen wir mit Tränen. Für mich ist es vorbei. Das ist mein grösster Wunsch. Ich will auch in meinem Leben, dass Jesus Christus regiert. Weil, was ich feststelle, ist, dort, wo Jesus regiert, dort ist es wie ein grüner Garten. Dort ist einfach ein Klima, das funktioniert. Dort ist ein Klima von Segen, von Annahme, von Liebe. Not und das Leid wird in einem neuen Licht angeschaut, sogar, dass sogar Not und Leid Grund zum Danken kann sein. Wo das Reich Gottes ist, da passiert Heilung. Passiert Heilung zuallererst an der Seele. Der Körper wird geheilt. Beziehungen werden geheilt. Menschen geben sich nicht mehr irgendwelche grusigen Ersatzsubstanz hin, für ihre unruhige Seele zu beruhigen. Sondern der Friede von Gott kommt auf einen Mensch. Meine Lieben, das ist für mich das Leben. Das habe ich selber erfahren. Ich weiss, wie es ist, ohne Gott zu leben. Ich weiss es. Ich würde keinen Tag mehr zurückwählen. Für mich ist das Schönste, wenn Jesus Christus regiert, wenn er herrscht. Und es ist etwas, das wir beeinflussen können, und doch können wir es nicht beeinflussen. Und so ist es auch mit dem Leben als Christ. Es gibt Sachen, die dein Teil sind, und es sind Sachen, die Gottes Teil sind. Einverstanden? Beispiel: Jesus ist für dich gestorben. Das ist Gottes Anteil. Das zu akzeptieren und ein demütiges Herz zu haben, ist dein Anteil. Und es wird so viel verwechselt. Es wird so viel verwechselt. Und es ist so viel Verwirrung da, was jetzt dein Anteil soll sein, was du kannst reingeben kannst, um dich Gott zu nähern, und was Gott schon gemacht hat für dich. Es braucht beide. Und über das will ich nicht heute reden, sondern vielleicht nächstes oder übernächstes Mal. Aber das liegt mir extrem auf dem Herz, dass du aufgeklärt bist, was Gott von dir eigentlich genau erwartet, damit sein Segen bei dir landen kann. Anyway, ich bin immer noch bei dieser Vision. Bei dieser Vision, weil ich hoffe, ich habe da ein paar Verbündete bei euch. Ich glaube es auch ganz fest. Wenn ein Mensch anfängt zu glauben, wenn ein Mensch anfängt, Jesus Christus zu sehen, dann verändert sich sein gesamthafte Wesen. Ein Mensch, der vorher vielleicht nicht vertrauenswürdig war, kannst du plötzlich deine Hausschlüssel, dein Auto und deine Kinder anvertrauen. Weil Christus in ihm anfängt zu regieren. Das finde ich der absolute Hammer. Für mich gibt es nichts Grösseres, als wenn ein Mensch Jesus Christus regieren lässt in seinem Herz. Und im Jesaja 32 ist folgende Aussage: Siehe, ganz am Anfang, Vers 1, siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Ein König wird in Gerechtigkeit regieren. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet keine Schändungen mehr an wehrlosen Menschen, seien es Frauen oder Kinder oder auch Männer. Es bedeutet keine Ungerechtigkeit mehr. Es bedeutet keine Not, kein Hunger, kein Leid, kein Frieren, keine Krankheit, kein gar nichts mehr. Ein König wird herrschen in Gerechtigkeit. Unter der Herrschaft von Jesus Christus ist das Reich Gottes Realität. Und im Reich Gottes fließt der Segen vom Vater. Da ist komplette Wiederherstellung von der Seele, vom Körper. Es geht sogar so weit, dass wir eines Tages, wenn wir in die Ewigkeit gehen, kommen wir eine neue Liebe über, eine Auferstehungsliebe. Oder? Und es gibt ja so coole Theorien, wo ich nicht tiefer darauf eingehen will, aber ich bin ja momentan ein bisschen am Schauen über die Arche Noah und über Ausgrabungen. Und wir wissen auch vom Wort Gottes, dass früher Menschen viel älter geworden sind und wahrscheinlich auch viel grösser. Und angenommen, Frau Noah wäre 3,60 Meter gross geworden. Frau Noah, oder? Und ich komme auf ein Stegsleib über mit meinen knappen 1,80 Meter. Wie will ich denn der Frau Noah begegnen in der Ewigkeit? So, du Kleine, bist auch angekommen. Ja, Frau Noah, ich hoffe, wir kommen dann auf ein Stegsleib über und es herrscht auch Denkgerechtigkeit. Und wir sind alle gleich schön und gleich gross. Auf alle Fälle, der Herr wird es richten, so wie er es sich vorgesehen hat. Bereits da auf Erde will Jesus Christus seine Herrschaft aufrichten. Es geht weiter. Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Es ist eins, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet. Aber wie sieht es aus, wenn Menschen kooperieren? Es ist eins, wenn ein Chef von einer grossen Firma Christ ist. Er ist Christ. Aber und an ihm hört es dann auf, oder? Alle Abteilungsleiter, alle Regionalleiter, alle weltweiten Irgendetwas-Leiter sind keine Christen. Das nützt nicht viel. Der Chef hat einfach eine permanente Herzflatter wegen seiner Untergebenen. Eine Herrschaft, eine Regierung kann nur funktionieren, wenn das Top-Down von oben nach unten in alle Kapillaren hineinfließt. Gut, es ist klar, dass man sagt, Jesus hat das alles auf den Kopf gestellt, die Pyramide. Er ist gekommen zum Dienen, aber ich lasse das jetzt mal aus. Sagen wir jetzt mal Top-Down. Gott ist immer noch der Höchste, oder? Und nachher kommen Leute, dann kommen Leute, Herrscher, die er vielleicht eingesetzt hat, Politiker, weiss ich was, Stadträte, Notenbankchefen. Und wie ist es, wenn die anfangen, auf Gott zu hören? Hä? Meinst du nicht, wir könnten unsere Wirtschaft mit einem Fingerstrecken wieder in Schwung bringen, wenn wir die göttlichen Maßstäbe anwenden? Und er sagt, es wird eine Zeit kommen, dann wird es so sein. Dann wird der König Jesus regieren und seine Untergebenen werden in seinem Willen regieren. Halleluja. Dann geht es weiter, geht es noch ein Stiefel weiter. Und dann heisst es, und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie ein Schatten eines mächtigen Felsen in einem erschöpften Land. Das sind Verse, die für mich eine extrem tiefe Bedeutung haben. Das ist der Vers 2, wenn ihr ihn nachlesen wollt, wenn es jetzt schnell gegangen ist. Es redet davon, dass du nachher kannst aus dem Haus rauslaufen, irgend in eine Versammlung hineingehen, irgend an ein Konzert, an einem Fußballmatch, in eine Kirche, irgendwo hineingehen und du tippst an einem Mann auf die Schulter, wildfremd, und er drüllt sich um und es ist ein Vertrauenswürdiger. Es ist ein Mann wie ein Bergungsort. Es ist ein Mann, wo, wenn du ihm würdest nachfolgen, wirst du schlussendlich bei Christus landen. Ist das nicht krass? Die ganze Bevölkerung. Probier das. Nein, probier es nicht. Probier es nicht. Wir wissen, dass die Welt anders steckt, dass die Sache anders läuft. Aber das passiert, wenn Jesus Christus herrscht. Menschen werden verändert. Es geht noch einen Schritt weiter. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen. Das Herz der Unbesonnenen. Das finde ich der Hammer. Das finde ich die grösste. Das finde ich, eben, das ist für mich, Gott fängt an zu regieren. Wenn jemand, der bis anhin unbesonnen gehandelt hat oder in Dummheit gehandelt hat oder einfach alles gemacht hat, was Gott hasst, und es ist keine Aussicht auf eine Änderung. Und dann fängt Jesus Christus in dem Leben an zu regieren und sein Herz verändert sich. Und das ist eine Verheißung für die Zeit, wenn Jesus Christus regiert. Und dann auch, und die Zunge des Stammelnden wird geläufig werden und sie werden verständlich reden. In diesen knapp 2 Versen, die ich euch vorgelesen habe, haben wir eine komplett neue Gesellschaftsordnung. Stimmt's? Komplett neue Gesellschaftsordnung. Und die Gesellschaftsordnung ist dort, wo Jesus Christus herrscht. Und die Stelle, die wir hier lesen, die bezieht sich auf eine Zeit, die noch nicht da ist. Die bezieht sich nämlich auf die Zeit, jemand hat Amen gesagt, ja, okay, kann man sagen. Ich habe nicht so Freude. Ich weiß, dass sie schon da ist, aber sie bezieht sich auf etwas, das noch kommt, nämlich auf das 1000-jährige Reich. Jetzt aber keinen Fehler machen. Das bedeutet nicht, dass wir das nicht jetzt, hier und jetzt erleben können. Jetzt könnt ihr Amen sagen. Hier und jetzt. Hier und jetzt. Jetzt. Hier und jetzt. Jetzt. Hier und jetzt. 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 Hier und jetzt. Können wir das erleben? Nämlich überall dort, wo Jesus Christus regiert. Das Kriterium ist nicht ein zeitliches, wann wird das passieren, wann wird es passieren. Das Kriterium ist ein faktisches Kriterium. Es wird dann passieren, wenn Jesus Christus herrscht. Und es passiert dort, wo Jesus Christus jetzt herrschen kann. Und das soll deine Erfahrung sein. Das soll deine tägliche Erfahrung sein. Dass Christus in dir herrscht, damit vielleicht nicht gerade die ganze Regierung auf einen Schlag sich verändert. Aber ich kann dir sagen, in dieser Struktur, wo du dich drin bewegst, sechs deine Familie, sechs deine Church, sechs dein Arbeitsplatz, in dieser Struktur, wo du dich bewegst, wird sich's verändern. Wenn Jesus Christus darf herrschen. Also ich wollte euch eine Grundlage legen, warum das so wichtig ist, dass die Herrschaft von Jesus Christus in deinem Leben hundertprozentig aufgerichtet ist. Nicht ein bisschen, sondern 100%. Gott ist ein Gott von der totalen Hingabe. Wenn Gott etwas macht, dann macht er es richtig. Über das könnte man jetzt wahrscheinlich etwa 5 Tage lang reden und man wäre noch nicht mal in der Einleitung. Darum mache ich es extrem schnell. Schau die Schöpfung an. Die Schöpfung ist perfekt. Also wir haben Biodiversität, das ist Artenvielfalt. Sie wissen gar nicht, wie viel das gibt von diesen Käferli und Zeug und Sachen. 2 Millionen ist eine Schätzung. 260'000 Pflanzen, 50'000 Wirbeltiere und 1 Million Insekten. Und unwahrscheinlich. 2 Millionen. Unglaublich. Gott hat also alles geschaffen. Jetzt ist das hässlichste Tier ist jetzt ja ernannt worden. Haben das auch gesehen, Pfötterli? Ich habe das vor dem Einschlafen gemütlich mit Anita angeschaut. Ich dachte, jetzt machen wir etwas Gescheites vor dem Schlafen. Ja, das ist auch noch. Ich hoffe, ihr seht das nicht, die Tierli, weil... Was es ist? Natürlich der Blubfisch. Der Blubfisch ist natürlich der Number One. Aber gerade hinter den haarlosen Flügen. Nein, die gibt es nicht. Aber auf jeden Fall, abgesehen von dem, es gibt eine unwahrscheinliche Vielfalt. Und jeder, der geht wandern, jeder, der die Natur gerne hat, der kommt total in Staunen rein. Das Universum ist ja enorm gross. Wir haben vor 2-3 Jahren haben wir die Tonbildschauen angeschaut, wo einer das Universum erklärt, wo er die Planeten, die Sonnen besser gesagt, benennt, die Sterne besser gesagt, Sterne benennt, wo es alle gibt, wo die Erde nachher, es gibt gar kein Grössenverhältnis mehr, um die Erde zu sagen, wie gross das ist, weil sie so klein ist, weil es so grosse Sterne gibt, das hört ja nie auf, das dehnt sich ja aus, da wird es ja einem Trümmling, wenn man sich überhaupt mit dem befasst. Und das Gleiche passiert, wenn du etwas anfängst zu vergrössern. Also wenn du in die Nanotechnologie hineingehst, wenn du ins Kleine hineingehst, das wird auch immer grösser. Da kippst du auch um. Also am besten schaust du einfach geradeaus, du sagst, okay, wir sind alle 1,80 Meter gross und super. Aber wenn du wirklich da in die Tiefe hineingehen willst, dann wirst du Sachen entdecken, unwahrscheinliche Zusammenhänge von Schöpfungstatsachen, wo wir nur staunen und anbeten und sagen, wer ist da dahinter? Also ein Zufall, der Herr Zufall gibt es nicht in dem Fall. Da gibt es einen Schöpfer und das ist Gott. Ich hatte sogar einen Freund, das ist ein paar Jahre seither, der ist zum Glauben gekommen, der hat Mathematik studiert. Und da gibt's Grafiken, man kann Zahlen kann man in einer Grafik darstellen, der heisst Mandelbaum, der das erfunden hat. Und die kann man dann darstellen und ausdrucken und der hat dann ein paar Zahlen ausgedruckt. Das ist ja gerade zusammengeklappt. Ist ja gerade Christ geworden. Also Gottes Ordnung ist in der Schöpfung und sie ist perfekt. Schau in den Spiegel. Gottes Liebe oder Gottes Perfektion findet sich auch in seiner Liebe. Im Jeremia 31 heisst folgendes. 31, Vers 3. Von fern her ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Also wenn du noch einen Vorschlag bringst, wie das kannst stoppen, dann sag's. Gott liebt dich mit ewiger Liebe. Das ist das Mass von seiner Liebe, die er hat für dich. Das ist der Qualitätsstandard für seine Liebe. Es ist eine ewige Liebe. Es ist eine ewige Liebe. Und ein Beispiel noch von Gottes Hingabe, von Gottes Perfektion. Er hat dich erlöst und er hat dich erkauft. Und um dich zu kaufen, hat er sich selber als Preis gegeben, als Kaufpreis. Geh du mal kaufen, geh mal etwas kaufen und sag, das, was ich kaufen will, ist so wertvoll, ich gebe mich selber. Fertig, ich bin jetzt dir, gehöre nicht mehr selber mir. 1. Petrus 1,18. Ja, da haben wir ihn ja schon, den Petrus. Das ist übrigens absolute Premiere. Ich habe die Seite noch nie aufgeschlagen in dieser Bibel. Haltet die Luft an. Das ist meine von vorne nach hinten lesen Bibel und das ist heute die grosse Ausnahme. Geniesset den Moment. 1. Petrus 1,18. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Also, wenn wir über Hingabe reden, Gott hat sich voll hingegeben an die Schöpfung. Er hat etwas kreiert, wo wir nicht im geringsten können erfassen, wie herrlich ist es. Wir können nur darüber staunen. Er hat seine Liebe uns Menschen gegeben, uns 1,80 Meter grossen, durchschnittlich Menschli. Warum er uns gerade 1,80 Meter gemacht hat, keine Ahnung. Das haben mich schon viel gefragt. Aber er liebt uns. Er liebt uns in seiner unwahrscheinlichen Grösse. Er hätte uns auch in das kleinste von den kleinsten Atömen hätte er uns reinmachen können. Ich habe als kleiner Bub immer gemeint, jedes Atom, oder, wo die Dings da rundherum flitzen, wie heisst es? Protonen? Ich will nichts Falsches sagen jetzt. He? Elektronen flitzen rum, oder? Und wir sind Protonen, Neutronen ist der Kern, oder? Gell? Nur zum Repetieren, für alle, die es noch nicht gewusst haben. Und ich habe ja gemeint, das sei jeder ein Planet von denen, weißt du? Oder? Und ich lebe auf so einem. Oder? Und das wäre dann immer kleiner geworden, oder? Einfach zum sagen, alles wäre möglich, eigentlich. Für Gott wäre das möglich. Und das geht auch wieder in die Grösse hinein. Und irgendwo, mitten drinnen, stehst du 1,80 Meter, Halleluja, Mann oder Frau, und die ganze Liebe von Gott gilt dir. Es ist, darum sagt der Psalmist, schau, es ist für mich zu hoch, dass ich das begreifen kann. Es ist echt zu hoch. Und dann kommt noch dazu, dass der Mensch, den er so sehr liebt, du bist Gott verloren gegangen. Du bist Gott verloren gegangen. Ist etwas in dein Leben hineingekommen, das dich ruiniert, das dich zerstört, wo dir der Fokus auf deinen Schöpfer geraubt hat. Und um das wiederherzustellen, ist sich Gott selber nicht schade, um sich selber für dich einzugeben. Das ist Hingabe von Jesus Christus. Das ist Hingabe von Gott. Nur ganz kurz. Die Taufe, die wir heute Nachmittag erleben, die symbolisiert die Hingabe. Das haben wir schon gehört. Weil das Wort Baptizo, oder was heisst ja taufen, heisst nichts anderes als eintauchen oder färben. Und die Täuflinge, die tun wir nicht ein bisschen mit Wasser beträufeln, oder? Die tun wir Sack unter das Wasser tun wir die. Und ich sage immer, je grösser, je schlimmer der Sünder, je länger behalten wir ihn unten. Und dann holen wir ihn wieder rauf. Und das Symbol ist, der alte Mensch ist ertränkt, das neue Wesen ist durchdrängt mit dem Heiligen Geist und der neue Mensch steht auf und ist auferstanden. Das ist die Hingabe von der Taufe. Ich möchte auch jetzt ein schlechtes Beispiel von Hingabe geben, etwas, das am Vater im Himmel wehtut. Und ich möchte euch einfach erste Hinweise geben, wie dann Hingabe ganz praktisch gelebt wird. Das klingt jetzt so gross. Aber ich möchte das heute noch runterbrechen auf ein kleines... Eine kleine Portion, wo wir alle leben und umsetzen können. Ein schlechtes Beispiel finden wir im Jeremia. Das Buch Jeremia ist vom Prophet Jeremia geschrieben worden. Und man sagt, zwischen 627 und 586 vor Christus. Und es ist eine Warnschrift, weil die Stadt Jerusalem, der Augapfel Gottes, ist bedroht von den Babyloniern und wird eingenommen werden von den Babyloniern. Als Erfolg von der Untreue vom Volk Israel. Es ist ein Volk vom geteilten Herz von Israel. Und ich will euch ein, zwei Passagen lesen, damit wir ein Feeling bekommen, wie sich Gott fühlt, wenn wir ein geteiltes Herz haben. Wie er sich fühlt, wenn du ein geteiltes Herz hast. Wir sind uns das oft nicht bewusst, dass Gott auch ein Mensch ist und leidet. Weil Gott ist ja Mensch geworden und wir sind geschaffen wie er. Also wenn wir schon Liebeskummer haben, wenn wir betrogen werden, wenn etwas nicht aufgeht, wie viel mehr muss der allmächtige Gott leiden, wenn wir als seine Kinder uns distanzieren von ihm? Und ich will euch das lesen, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht einfach nur im Kopf wissen, im Hebräer ist der Kopf auch da unten, da oben, griechisch im Kopf wissen, sondern dass wir das effektiv im Herz wissen. Im Herz. Er sagt dazu seinem Volk, fahrt doch einmal hinüber zu den Inseln der Kitär und schaut und sendet nach Katar und erkundigt euch genau und seht, ob es dort so zugeht. Hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die noch nicht einmal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, werdet schreckenserstarr, spricht der Herr. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Erstens, mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das ist der Schmerz vom Vater im Himmel über sein Volk, wo nicht mehr auf ihn hören tut. Und er sagt ihnen so zynisch, hey, jetzt geht doch mal vielleicht dort rüber, oder? Und zu den Heiden und schaut mal, machen die das, was ihr macht? Tun die etwas, was funktioniert, austauschen gegen etwas, was nicht funktioniert? Und sind nachher noch glücklich dabei? Nein, sie machen es nicht. Und Gott sagt, schau, du hast eine zweifache Schuld auf dich geladen. Erstens einmal, du hast Quellen verlassen. Du hast Quellen vom Vater verlassen. Und zweitens, hast du dir selber mit deinen Händen, die ich dir geschaffen habe, hast du dir eine Quelle gebuddelt und lässt es ein bisschen sprudeln und meinst, das könnt ihr jetzt gut tun. Und Gott macht sich wirklich aus seinem Schmerz hinein, macht er sich lustig und ist zynisch und sagt, schau, ihr seid so hohl, ihr fällt den Baum, ihr schnitzt das Figürli und nachher stellt ihr es auf und klappt zusammen und betet an und sagt, das ist mein Gott. Das ist die Krankheit vom Menschen, das ist Götzendienst, dass der Mensch Fähigkeit hat, irgendetwas aus der wunderbaren Schöpfung, die Gott gemacht hat, zu nehmen, zu wegzuentfremden und anzubeten. Das kann irgendetwas sein, das kann dein Hobby sein, das kann eine Beziehung sein, das kann das Geld sein, das kann irgendwas sein. Das muss nicht einmal per Definition eine Sünde sein. Die Sünde passiert im Herz, dass man die Hoffnung nicht mehr von Gott erwartet, sondern von etwas anderem. Versteht ihr? Von der dritten Säule oder keine Ahnung, wie sie dann heisst. Das ist, wie Gott leidet. Jeremia 3,13 will ich euch auch vertieft haben. Zuerst noch 2,35. Und dann die Reaktion vom Volk ist, aber du sagst, ich bin doch unschuldig. Gewiss hat sich sein Zorn schon von mir abgewandt. Siehe, ich will mit dir ins Gericht gehen, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Was läufst du ständig hin und her und änderst deinen Weg? Du wirst an den Ägyptern ebenso zu Schanden werden, wie du an Assyrien zu Schanden geworden bist. Gut, es braucht jetzt eine kleine Erklärung. Dazumals, wo Babylonien vor der Tür gestanden ist, angegriffen hat, hat Israel Hilfe gesucht, hat Hilfe gebraucht. Und Israel hat sich an Ägypten gewendet, einerseits, und es hat sich an Assyrien gewendet, andererseits. Und es hat eigentlich militärische Verbündete gesucht, um die drohende Pleite der Babylonier abzuwenden, weil die sind angerollt, oder, wie eine Maschine. Und Gott hat gesagt, aber mein lieber Kind, warum machst du das? Du gehst links Hilfe holen, du gehst rechts Hilfe holen, aber ich bin doch schon lange da und kann dir helfen. Und das war die Sünde. Das war die Sünde, dass sie nicht bei Gott die Hilfe gesucht haben. Weil er ist der, der helfen kann. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, wo wir alle in unser Leben abbrechen können. Auf was setzt du dein Vertrauen, wenn es wirklich darauf ankommt? Was denkst du, wird dir Glück und Erfüllung im Leben bringen? Auf was setzt du? Was sind deine tiefsten Pläne und Ziele? Ich habe meinen Plan offenbart. Mein Grösstes in meinem Leben ist, wenn ich sehe, dass Jesus Christus regiert. Da bin ich auf der sicheren Seite. Weil das kann ich weder links bei dir holen, noch rechts bei dir holen, noch auf einer Bank, noch sonst irgendjemand, noch irgendein Bläuschen kann mir das geben, was Jesus Christus geben kann, nämlich eine erneuerte, veränderte Gesellschaft von vertrauenswürdigen Herzen. Stimmt's? Dort fängt es an. Was ist das Lebensziel, das du tief rein hast? Was ist der Fokus, den du gesetzt hast? Gehst du eher ein bisschen links oder gehst du eher ein bisschen rechts? Oder hast du gar am Ende ein Ziel im Leben, das dir nur der Vater im Himmel erfüllen kann? Dann liest du richtig und dann hast du eine Grundlage für ein ungeteiltes Herz. Wenn du Ziele in deinem Leben hast, die du gerade so gut ohne Gott erreichen kannst. Und da rede ich jetzt nicht einmal davon, dass sie so gross sein müssen, dass Gott eingreifen muss. Sie müssen von der Natur, von der Substanz göttlich sein. Sie müssen mit dem Reich Gottes zu tun haben. Es muss damit zu tun, dass sich das Reich Gottes in dir, durch dich manifestieren kann. Dass der Kaufpreis vom kostbaren Blut Jesus seinen vollen Payback gibt für den Vater im Himmel. Wenn das Ziel ist in deinem Leben, dann wird es dir einfach sein, einfach fallen, ein ungeteiltes Herz zu haben. Und du kannst mit denen links und mit denen rechts verhandeln und es ist überhaupt kein Problem, weil deine Hilfe kommt vom Vater im Himmel. Amen. Im Jesaja 13,13, da kommt mir natürlich die Autonummer von Dagobert Duck in Sinn. Steht auch etwas Schlimmes. Nun erkenne doch deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu Fremden gelaufen bist, unter jenem grünen Baum, aber meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Okay, meine Lieben, jetzt kommen wir eigentlich schon langsam zum Lösungsansatz. Aber meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Was klingelt bei dir, wenn du das hörst? Sag es deinem Nachbarn mal ins Ohr. Und da habe ich genug Zeit, um die Stelle zu suchen jetzt. Wahrscheinlich sind ihr aufs Gleiche gekommen wie ich. Jesus sagt nämlich im Johannes 10, 27, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Habt ihr auch das gehabt? Meine Schafe hören meine Stimme. Das Problem ist, wenn ein Mensch die Stimme Gottes nicht hört. Das ist das grosse Problem. Aber wisst ihr, was fast noch schlimmer ist? Als wenn er sie hört. Wenn er sie nicht hört. Wenn er sie hört und nicht danach handelt. Das ist dann wirklich ganz schlimm. Und es gibt im Neuen Testament gibt's genau das Beispiel von den zwei Söhnen, wo Jesus die Pharisäer kritisiert. Das ist in Matthäus 21, 28. 21, 28. Was sagt ihr zur folgenden Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Oder? Also, da geht es immer noch darum, meine Schafe hören meine Stimme. Das wären wir, oder? Jesus hat das Beispiel gemacht im Vergleich zu den Pharisäern und hat den Pharisäern sagen wollen, schau, ihr Pharisäer, ihr seid die sagen, wir kennen den Willen Gottes. Ja, ja, Herr, wir machen es. Wir sind voll dabei. Auf uns kannst du zählen. Und am Schluss versagen sie. Und sie machen absolut nicht das, was Gott gesagt hat. Das ist der Pharisäer. Und Jesus sagt ihm, und dann gibt es aber noch eine Gruppe von Menschen, die leben jetzt noch nicht so, wie es meinem Wunsch entspricht. Aber sie werden die sein, die schlussendlich mein Wille werden tun. Also was lernen wir daraus? Daten zählen. Die verstanden? Nur Daten zählen. Du kannst lange irgendetwas sagen und machen und Absichtserklärungen geben. Und Herr, du kennst mein Herz. Und bla 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 bla. Das nützt alles überhaupt nichts, wenn du nicht Daten sprechen lässt. Das ist extrem wichtig. Das ist auch so eine Irrlehre. Herr, du kennst mein Herz. Und gar nicht sündigen. Eigentlich will ich nicht, aber ich mache es gleich. Ja, was ist das jetzt? Schlussendlich zählt deine Tat. Du wirst für deine Tat gerade stehen, glaub mir's. Du wirst nicht für dein gutes Herz da stehen, das alles richtig denkt und fühlt, aber anders handelt. Weil Christus ist gekommen, um dich zu erlösen, damit deine Taten Christus repräsentieren. Amen. Aber ich will einen Schritt weiter gehen. Keiner von diesen beiden Söhnen ist ein Sohn. Oder? Eigentlich. Weil einem Sohn muss der Vater nicht sagen, würdest du mir bitte die Töpfe pflücken? Ein Sohn ist schon dort. Ein Sohn kommt mit den Äpfeln zum Vater und sagt, schau, ich habe noch die Töpfe gepflückt. Versteht ihr den Unterschied? Das sind beides schlechte Beispiele. Der eine ist total verloren. Der Pharisäer. Oder auch der Christ, der sagt, ich. Und am Schluss macht er genau das Gegenteil, total verloren. Der sagt, ich mache es nicht und gehe dann gleich, hat noch Entwicklungspotenzial, ist ein bisschen spät unterwegs. Aber wir, du und ich, meine Lieben, wir sind berufen zur Sohnschaft. Und Sohnschaft bedeutet, ich kenne den Willen vom Vater. Und ich eile ihm voraus. Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. 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 Es ist so, meine Lieben. Ich kann es euch beweisen. Römer 8, 14. Spürt ihr die Güte vom Vater? Wow. Hey, wenn du vorauseilst und mit den Äpfeln heimkommst, sagst du, Papi, schau da, es braucht schon. Kein Wunder teilt das ganze Erbe mit dir. Kein Wunder, sagt er, was mir ist, ist dir, mein Sohn, ich vertraue dir. Da nimm alles. Spürt ihr die Liebe vom Vater? Spürt ihr den Wert der Hingabe und wie lächerlich das ist, wenn einer Salamitaktik macht? Ja, ich weiss nicht, ob ich das abgebe. Ja, ich weiss nicht, ob ich da den Willen von Gott tun kann. Hey, du schneidest dir ins eigene Fleisch, du machst Brombeere, Fingerbeere, Gumpfi. Das bringt nichts. Hingabe hat so einen tiefen, göttlichen Wert und so eine innere Logik, dass es uns leicht von der Hand soll gehen, uns hinzugeben, weil wir sind eben Söhne. Jetzt kommt der Beweis aus Römer 8, 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Halleluja. Und Leute, dort ist die Freiheit. Dort ist deine Freiheit. Deine Freiheit ist nicht dort, wo du dir eine Freiheit nimmst. Ja, die Freiheit nehme ich mir jetzt. Ja, viel Spass dabei. Die Freiheit ist im Gehorsam und in der Liebe gegenüber dem Vater. Amen. Dort ist die wahre Freiheit. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir und beten, Abba, lieber Vater. Halleluja. Jesus Christus will, wir sind immer noch in dieser Serie, The Power of the Church, in seiner Kirche können regieren und herrschen. Wir haben natürlicherweise Angst vor seiner Herrschaft, weil wir generell Angst vor Herrscher haben. Aber meine Lieben, wieso sucht sich der Mensch immer wieder einen Herrscher? Wieso sucht er sich immer wieder ein Idol, das er sich unterwerfen kann? Weil wir im Grunde genommen die tiefe Verlangen haben nach jemandem, der uns Schutz und Sicherheit gibt. Wir sind von unserem Wesen her immer an Vater gebunden. Ich sage das Vater im weiten Begriff. Man hat Studien gemacht und man hat herausgefunden, dass selbst die absoluten, eiskältesten Top-Shots-Manager, Bankers, Versicherungsgurus und weiss ich nicht was alles, die was wirklich zu etwas gebracht haben in der Welt, die meisten haben eigentlich nur ihrem Vater gefallen und ihn beeindrucken. Könnt ihr euch das einmal vorstellen? Und das hat noch nicht mal etwas damit zu tun, ob ihre Beziehung zum Vater gut war oder nicht. Das hat damit zu tun, dass das in dir angelegt ist und in mir übrigens auch. Ich will meinem Vater gefallen. Hallo Papi, wenn du mich hörst in Thailand. I love you. Ich will meinem Papi gefallen. Und jetzt kommt eben der Clou. In dir ist es so angelegt, dass du dem Vater im Himmel gefallen willst. Und ich sage halt, wenn wir über Hingabe reden, wenn wir über ungeteiltes Herz reden, dann sehen wir schnell einmal die Hindernisse, oder? Man sieht, was uns im Weg ist, das ist mega schwierig, das kann ich kaum loslassen, das sehe ich fast nicht als möglich an. Dann komme ich dort wieder zu kurz und das klappt nicht. Da könnten wir vieles erzählen. Aber ich will euch heute Morgen in Worship entlassen mit diesen Gedanken, dass die totale Hingabe an Gott das Beste ist, was dir je passieren kann. Und dass es in dir bereits angelegt ist. Dass der Geist, wenn du Jesus Christus angenommen hast, bereits in dir schreit, aber lieber Vater, lass es raus. Ich bitte dich heute Morgen, lass es raus. Jesus Christus will in deinem Leben regieren. Und dazu braucht er einen Thron. Und der Thron ist in dir. Also ruhm den frei heute Morgen. Pack dich weg. Und lass Jesus regieren. Es ist so wohltuend, es ist so gut. Halleluja. Und mit diesen Gedanken wollen wir jetzt auch die Band auf die Bühne bitten und wir wollen nachher nochmal beten dafür. Wir wollen nochmal zusammen aufstehen und beten, dass uns der Heilige Geist die Güte vom Vater einmal vor Augen führt. Im Hebräer 11,3 heisst es, ist das Kriterium, was muss man eigentlich mitbringen, dass man Gott gefallen kann. Hebräer. Der einzige Brief im Neuen Testament, wo man nicht genau weiss, wer ihn geschrieben hat. Das stimmt zwar nicht, weil der Heilige Geist hat ihn geschrieben. Da heisst es, Hebräer 11,3. 6 meine ich, 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er alle belohnt. Dass er alle belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also das ist das Kriterium. Da geht es wieder um dein Gottesbild. Der Vater ist gut. Du darfst ihm alles anvertrauen. Er ist so gut, dass du vorausrennst und zuerst am Äpfelbäumchen bist, bevor er dir sagt, du Töpfchen wären reif. Du bist voraus, eilend in deinen Gehorsam. Du beschenkst den Vater mit deinen guten Taten, die deinem ehrlichen, aufrichtigen Herz entspringen, weil du weißt, dass der Vater gut ist und dich wird belohnen. Das ist die Grundlage für ein ungeteiltes Herz. Halleluja. Lass uns wirklich auch jetzt unsere Hände und unsere Seele, unseren Geist Gott ausstrecken und sagen, Herr, schenk du in mir das ungeteilte Herz. Schaff du in mir die Sicht. Ich bekenne auch alle falschen Sichten, die dich beleidigen, die dich schlussendlich als einen bösen Gott darstellen, als einen, den man nicht trauen kann, als einen, der es nicht gut meint. Ich bekenne die Schuld vor dir, Vater im Himmel. Im Namen Jesu nehme ich Vergebung an. Und ich muss bekennen, meine Erfahrung, meine Erkenntnis, Vater, du bist gut. Und ich bitte um Vergebung, wenn ich den Abba, lieber Vater, einfach unterdrückt habe in meinem Geist und durch meine Seele und durch meine Intelligenz andere Formulierungen gebraucht habe. Und ich löse im Namen Jesus Christus den Geist Gottes in mir, der schreit, Abba, lieber Vater. Und ich will den nicht mehr länger unterdrücken. Ich bin bereit, dem freien Lauf zu geben. Und ich will der sprudelnde Quell vom Leben sein. Ich will das sein im Namen Jesus Christus. Und ich vertraue fest, dass du jeden Berg in meinem Leben abdrehst und jedes Tal auffüllen tust. Ich vertraue ganz fest, Herr, dass deine Herrschaft mit mir als Ziel kommt. Halleluja. Ich bete dich an. Und ich will dich challengen heute Morgen. Lass Taten sprechen. Ich habe extra noch mal ein paar von diesen Papers ausgedruckt, deine persönliche Zeit mit Gott. Für viele ist das der nächste, erste Schritt. Einfach demütig das Papier mal durchlesen, morgen 10 Minuten Zeit nehmen und dann 3 Wochen lang umsetzen. Wie wir es gelernt haben, schon vor Monaten. Ist zum Teil wieder verloren gegangen. Für einige ist das der erste Schritt wieder, so reinzukommen. Für andere ist etwas anderes dran. Aber ich will euch challengen, meine lieben Geschwister, lasst uns Taten sprechen für den Herrn. Amen. Halleluja. Und lass uns jetzt wirklich den Herr anbeten mit ganzer Kraft. Das Abendmahl ist offen. Susanne ist mit ihrem Team da und Gott ist vor allem da. Das ist der Hammer.